Guten Morgen, mein Name ist Christian Rauschning, ich bin Pastor hier und ich darf euch mit reinnehmen in unsere neue Predigtserie über Habakuk. Habakuk ist, glaube ich, gehört jetzt eher zu den Themen, die nicht so oft in Predigten verwendet werden. Man macht uns ja sowieso manchmal als Freikirchen den Vorwurf, dass wir relativ viel aus dem zweiten Teil der Bibel predigen und den ersten Teil etwas außen vor lassen, weil zu blutrünstig oder zu brutal oder gefällt uns nicht so, zu wenig Jesus. Und wir wollen die nächsten 4 Wochen uns mal ein bisschen im ersten Teil der Bibel aufhalten. Und wir landen mit Habakuk auch bei einem ganz spannenden Buch, das uns was erzählen kann über unsere Situation heute. Der Habakuk, der lebt in einer Zeit, wo erst ungefähr 700 vor Christus die Assyrer Israel platt gemacht haben. Die haben Ninive eingenommen, die größte Stadt zu der Zeit. Die haben viele Leute verschleppt, die haben den Tempel geschliffen, der Tempel war kaputt. Und gerade als man sich da wieder erholt hatte von der Herrschaft der Assyrer, kommen jetzt die Babylonier. In manchen Übersetzungen werden es auch die Chaldäer genannt, aber es kommt aus Gleiche raus. Das ist ein Riesenvolk. Wir kennen den großen Namen Nebukadnezar, der dann aus der Nähe oder dem Gebiet vom heutigen Irak rüberkommt und plötzlich sich zu einer Weltmacht entwickelt. Die haben ein neobabylonisches Reich dann entwickelt. Das geht von Europa, also die sind bis über die Türkei, über den Bosporus rüber, bis hin, dass sie die Ägypter geschlagen haben, die andere Weltmacht zu der Zeit, in einem brutalen Kampf, in einem brutalen Schlacht, wo man bis heute Ausgrabungen findet. Es gibt einen Ort, Karkamis, das ist mittlerweile irgendwo in der Türkei, da haben die Ausgrabungen gemacht und die sehen, wie Menschen versucht haben, an den Türen sich zu wehren und wie mit Schwertern da Wände eingeschlagen sind. Also man hat richtig Häuserkampf aus dieser Schlacht damals gesehen, wie die Ägypter dort besiegt wurden und die Babylonier so diesen ganzen Landstrich, eigentlich einen halben, den ganzen Nahen Osten eigentlich bis zur Sinai-Insel eingenommen haben. Und in dieser Phase, wo diese neue Bedrohung der Babylonier kommt, wo dieses Heer auf Israel zukommt, die eigentlich gerade eh schon unter diesen Assyrern leiden, in dieser Phase lebt dieser Prophet Habakuk. Man geht davon aus, diese große Schlacht um Karkamis, die war 605 vor Christus. Man geht davon aus, dass der Prophet irgendwann kurz davor oder danach gelebt hat. Man weiß es nicht so genau. Die Texte, die er schreibt, gehören zu dem sogenannten 12-Propheten-Buch. Also die heutige Tora, wie wir sie kennen, war in verschiedene Abschnitte unterteilt. Und ein Teil davon war eine Buchrolle mit 12 kleinen Propheten. Die befinden sich bei uns jetzt im Ersten Testament relativ am Ende. Das heißt, wenn ihr mal in eurer Bibel den Habakuk sucht, ihr müsst ziemlich genau in der Mitte suchen. Okay? Das ist das 5. letzte Buch vom Ersten Testament, so als kleiner Anhaltspunkt. Da das Ding bloß 3 Kapitel hat, kann man es relativ leicht überblättern, wenn man so mal durchblättert. Und spannenderweise wurde es oft in Israel zusammen mit Nahum gelesen. Das ist der Prophet, der davor kommt. Und es gibt einen spannenden Aufbau, nämlich Nahum ist so aufgebaut, dass er in Kapitel 1 einen Psalm schreibt, dann wird in Kapitel 2 und 3 die Prophetenworte erzählt, dann kommen wir nach Habakuk rüber, dort haben wir den Aufbau, dass die ersten 2 Kapitel Gespräch zwischen Gott und Habakuk ist und der 3. ist wieder ein Psalm. Das heißt, diese 2 Psalme, die tun diese 2 Bücher eigentlich so einen Beginn und einen Anfang geben. Obwohl es bei Nahum geht's um diesen Kampf um Ninive, dass die Assyrer Ninive komplett belegt hatten und Gott eingreift und Ninive wieder befreit von dieser assyrischen Macht. Das heißt, Nahum wurde rund um 700 vor Christus geschrieben. Wir haben jetzt Habakuk 100 Jahre später und da geht's jetzt um diese babylonische Macht, die jetzt nach Israel reinkommt und alles dicht macht. Das Spannende an diesem Prophetenbuch ist, dass es komplett anders funktioniert wie andere Propheten. In anderen Prophetenbüchern ist so, dass Gott spricht und der Prophet kriegt einen Eindruck und hat den Auftrag, das an das Volk zu verkünden. Habakuk funktioniert nicht so. Habakuk funktioniert so, dass der Prophet zu Gott kommt und sagt, Gott, siehst du es eigentlich nicht? Kriegst du es eigentlich gerade gar nicht mit, was für Krisen wir hier im Land haben, wie schlecht es uns geht? Sag doch mal was. Äußer dich doch mal dazu. Und das ist eine spannende Geschichte, weil das ja ganz oft in unserem Glauben auch so ist. Dass wir an Stellen unseres Glaubens geraten, wo wir Fragen an Gott haben. Und deshalb ist dieser Habakuk für uns so ein gutes Buch, wo wir ein bisschen lesen können, wie geht Gott damit um? Was sind Gottes Antworten? Was könnten auch für uns Antworten sein in den Krisen unseres Lebens? Und da, wo wir Bedrohungen sehen, da, wo wir Sachen sehen, die uns nicht gut tun, wo wir spüren, da kommt was über uns, was wir nicht im Griff haben, was hat da Gott für Antworten? Ich weiß nicht, wie es euch geht. Wir haben in den letzten Wochen schon öfters darüber geredet, dass wir in so einer Krise der Hoffnung stecken und dass Menschen sich bedroht fühlen von ganz vielen Sachen, von Entscheidungen, die gerade in Amerika gefällt werden. Was passiert mit dem Ukraine-Krieg? Wann kommt die nächste Pandemie? Wann passiert das und das und das? Was macht die wirtschaftliche Rezession mit uns? Ist mein Job bei Bosch und Daimler noch sicher oder doch nicht? Es gibt ganz viele Themen, die uns bedrohen wollen. Es gibt ganz viele Krisen, die an unser Herz ran wollen und uns die Hoffnung klauen wollen. Und wir dürfen immer wieder diese gleichen Fragen wie Habakuk haben und so sagen, hey, Gott, siehst du es nicht? Was passiert denn jetzt? Was ist dein Plan? Die Themen von Habakuk ist, dass er Gott vorhält, warum tun die Gewalttätigen und die Unterdrücker, warum gewinnen die? Warum gibt es keine Gerechtigkeit? Warum gewinnen die, die mir Gewalt antun wollen, die mein Volk unterstützen oder so arg unterdrücken und so viel angetan haben? Warum kommt diese Bestrafung Gottes nicht? Du sagst doch in dem Psalm, du bist mein Rächer, du bist derjenige, der eingreifen wird. Warum passiert's nicht? Warum haben wir jetzt schon so viele Jahre die Assyrer bei uns im Land, die unsere Religion, unsere Freiheit, unser Sklaven halten, die uns an so vielen Stellen beschränken? Und warum kommst du nicht und greifst endlich mal ein? Das sind die Fragen, die Habakuk hat. Und wir diese Frage nach Gerechtigkeit, wenn du noch eine Folie zurückgehst, die Frage nach Gerechtigkeit, das ist so diese Frage, die Habakuk umtreibt. Gott, warum bist du nicht gerecht? Uns wird es doch schon längst zustehen, dass du eingreifst. Wir haben doch jetzt schon lang genug gelitten. Jetzt komm doch endlich, jetzt mach mal. Es gibt, plus, dass ich es schon mal erwähnt habe, es gibt einen Vers aus Habakuk, der mehrmals im Neuen Testament zitiert wird. Das ist Habakuk 2, Vers 4. Ein Gerechter wird durch seine Treue leben. Das zitiert Paulus im Römerbrief und nachher auch im Galater nochmal ein bisschen abgewandelt. Aufgrund seines Glaubens wird der Gerechte das Leben erlangen. So übersetzt Paulus das und zitiert diese Stelle. Das ist eine kleine Besonderheit. Und wir starten jetzt zusammen mal rein in diese Fragen, die Habakuk hat. Habakuk 1, die Verse 2 bis 4. Herr, wie lange rufe ich schon um Hilfe? Du aber hörst nicht hin. Ich schreie zu dir Gewalt, doch du hilfst nicht. Warum lässt du mich Unheil sehen und siehst dem Elend zu? Unterdrückung und Gewalt liegen vor mir. Es kam zu Zank und Streit ist ausgebrochen. Darum wird die Weisung kraftlos und das Recht kommt nicht mehr ans Licht. Denn Frevler kreisen die Gerechten ein. Darum werden verkehrte Urteile gesprochen. Der Habakuk, der stellt zwei Fragen. Wie lange noch und warum? Und das ist was ich durchaus aus meinem Leben auch kenne. Ich habe an vielen Stellen diese wie lange noch und warum Fragen. Und ich habe mal so überlegt, was so für warum Fragen und wie lange noch Fragen ich in meinem Leben hatte. Ich hatte so Fragen wie, warum heilst du die Person nicht? Warum greifst du da nicht ein? Warum ist jemand schon so lang krank und muss immer noch leiden? Eine Frage, die man haben kann, ist, warum bin ich immer noch Single? Wann kommt endlich der perfekte Partner für mich? Eine Frage könnte sein, warum sind wir immer noch nicht schwanger? Warum können wir keine Kinder kriegen? Warum bin ich arbeitslos? Warum kriege ich keine Stelle? Warum habe ich eine chronische Erkrankung, obwohl ich doch mein Leben in deine Hand gelegt habe? Das sind alles so Warum-Fragen, die über kurz und lang ich immer wieder mal Gott gestellt habe oder wo ich weiß, dass die auch in unserer Gemeinde Menschen stellen. Und ich glaube, dass du solche Fragen schon kennst. Ich glaube, dass jeder in unserem Gehen mit Gott an solche Fragen und solche Themen stößt. Irgendwann passiert es. Und es ist spannend, dass wir oftmals so eine leichte Fehlkonstruktion in unserem Christsein haben. Ich habe vor kurzem mal eine Predigt gehört, da hat ein Prediger über Hollywood-Christen geredet. Das sind Christen, die immer erwarten, dass es ein Happy End gibt. Und zwar in der Form, dass man kurz leiden muss, aber dann kommt ein Happy End. Dann wird wieder alles gut. Und wir haben manchmal so ganz selektive Bibelstellen, dass uns alles zum Besten dienen wird. Und irgendwann wird doch alles wieder gut werden müssen. Und Gott wird doch eingreifen müssen. Das Problem ist, wenn wir so Stellen wie Habakuk lesen oder uns auch so Stellen wie Hiob mal auseinandersetzen und nicht nur diese Kühlschrankmagneten-Verse irgendwie aus dem Kontext rausreißen, dann merken wir, dass Gott manchmal auch Leid ganz schön lang zulässt. Dass es manchmal sehr, sehr lang dauert, bis Gott eingreift. Dass es zu unserer Lebensrealität gehört, dass Gott manchmal auch Menschen in unserer Gemeinde nicht heilt und sie an Krankheiten sterben. Und die Frage ist, passt das in mein Bild von meinem Christsein? Habe ich das Bild, alles muss mir zum Besten dienen, Gott darf doch gar kein Leid zulassen, dann habe ich irgendwann ein Problem. Dann habe ich irgendwann das Problem, dass ich an meinem Glauben zerbreche, weil mein Glauben nicht dafür ausgelegt ist, dass er in Krisen funktioniert. Der funktioniert nur dann, wenn es mir gut geht und wenn ich auf irgendeiner hohen Welle surfe. Habakuk kann uns helfen, dass unser Glauben Tiefe gewinnt. Habakuk kann uns helfen, zu lernen, was ist, wenn Gott uns in Krisen auch eine Weile ausharren lässt. Und wenn es eine ganze Weile dauert, bis er eingreift. Habakuk selber, und wir lesen mal zusammen den ersten Vers. Habakuk schreibt in diesem ersten Vers, dies ist die Last, die der Prophet Habakuk geschaut hat. Und hier haben wir zwei hebräische Wörter drin. Das eine ist Last, das ist das hebräische Wort Massa. Das könnte man übersetzen mit einer Last, mit einer Vision, mit einer Schau. Manche Übersetzungen haben das mit, das ist die Vision, die der Prophet gesehen hat. Aber ich habe euch vorher schon erklärt, dass was dann kommt, ist ein Gespräch zwischen Gott und dem Propheten. Es ist nicht so, dass Gott dem Habakuk irgendwas im Voraus jetzt mal gezeigt hätte, sondern es sind Fragen, mit denen der Prophet an die Leute kommt oder an Gott kommt und Gott tritt. Deshalb passt hier dieses Wort Last ganz gut. Habakuk ist jemand, der eine Last auf seinem Leben hat und diese Last auch trägt. Und das Zweite ist, Habakuk selber, dieser Name hat eine Bedeutung. Der heißt so viel wie der Umarmer. Der alte Luther-Übersetzung sagt der Herzer. Oder man könnte auch sagen, die Schlingpflanze. Dieser Habakuk bedeutet auch ein, hey, ich bleib dran, ich halt fest. Ich halt auch in der Krise fest. Wie so eine Schlingpflanze schlinge ich mich um was rum und halt fest. Und das ist diese Mischung, die wir auch in Krisen haben. Wir haben eine Last, die uns runterdrücken will, die es uns schwer macht. Und wir haben aber auch Gott, an dem wir uns festhalten können. Und in dieser Spannung bewegt sich Habakuk jetzt die ganze Zeit drüber. Unsere Predigtserie ist überschrieben mit Angst oder Glaube. Das sind diese zwei Reaktionen, die Krisen in uns hervorrufen können. Angst, die uns komplett lähmt, oder der Glaube, ich schaff's mit meinem Gott durch dieses Leid durch. Er ist mir nah. Ich bleib an ihn dran. Ich herze Gott. Ich umarme ihn. Ich schling mich an ihn ran. Dass egal, welche Stürme über meinem Leben sind, dass ich mich dran an ihm festhalten kann. Habakuk, diese Last bedeutet auch, dass Habakuk uns auf eine Reise nimmt, die in den Schmerz reingeht, die uns an Punkte bringt, die nicht so schön und nicht so glänzend sind, die uns an Punkte bringt, wo wir merken, ja, auch mit Gott zusammen gibt's Krisen und diese Krisen sind manchmal nicht bloß kurz, sondern die halten manchmal auch lang an. Ich merke immer wieder, dass unser Glaube mit Gott auch durch solche Phasen läuft. Und als Pastor kann ich immer wieder auch mal merken, so wo Gott mit mir selber ist, aber wo Gott auch mit verschiedenen Menschen unterwegs ist. Und oft ist so, wenn wir uns bekehren, dann starten wir eine Reise mit Gott. Und der Anfang ist meistens so. geht mit Gott los. Du lernst die Gemeinde kennen, du merkst, wie freundlich hier alle Menschen um dich rum sind, wie toll das ist, du wirst angenommen, du fängst an in der Bibel zu lesen und fängst an, das in dir aufzusaugen und liest noch mehr. Du gehst zum ersten Lobpreisabend, du hast Erfahrungen mit dem Heiligen Geist, du erzählst jemand von Jesus und der ist auch begeistert für Jesus. Und so ist diese Anfangsphase mit Gott meistens eine Phase, wo wir denken, boah, es geht immer weiter voran, von Segen zu Segen, von Blessing to Blessing, es geht los und diese Reise, die wird ab jetzt immer mehr Richtung Himmel gehen. Und das geht bis an einen gewissen Punkt auch so. Und das ist gut, feier die Phase, wenn du in der Phase bist, genieß sie, aber über kurz oder lang wird sowas wie eine Krise kommen. Und diese Krise kann ganz unterschiedlicher Natur sein. Diese Krise kann zum Beispiel sein, du merkst, den Pastor, den du am Anfang so liebst, der ist auch bloß ein Mensch und war auf einmal richtig arschig zu dir. Hat dich nicht gegrüßt am Eingang. Oder trägt ein Hemd, das dir überhaupt nicht gefällt. Oder du wirst von irgendjemandem im Hauskreis dumm angemacht. Der ist halt auch mal schlecht drauf und drückt dir irgendeinen dummen Spruch rein. Oder du merkst, dass du plötzlich mit deinem Glauben auch an Grenzen stößt. Dass du merkst, dass du deinem Freundeskreis und in deinem Job von deinem Glauben erzählst und die lehnen dich plötzlich ab. Die wollen mit dir nichts mehr zu tun haben, mit dir religiösen Spinner. Vielleicht gibt's auch Momente, wo du merkst, ja, dieses, ich fange an zu beten und plötzlich tut Gott doch nicht das, was ich will. Vor kurzem hat mir jemand erzählt, dass er immer für Parkplätze betet. Und dass er, seitdem er dafür betet, immer der Parkplatz direkt vor der Tür dann da ist. Ich habe gedacht, vielleicht gibt's dann so einen Moment mal in deinem Leben, wo dieser Parkplatz dann doch mal belegt ist. Und du merkst, mein Gebet tut nicht. Oder die Krise ist ernsthafter. Die Krise kann auch sein, dass du Krankheit in deinem Leben hast und du merkst, es geht dir psychisch nicht gut. Das kann sein, dass Menschen um dich rum krank sind und du betest für sie und es passiert nichts. Du kriegst irgendwelche Nachrichten, die dein Leben aus der Spur werfen. Du wirst plötzlich arbeitslos. All solche Krisen passieren und jetzt geht's plötzlich, obwohl du immer noch mit Jesus unterwegs wirst, hier runter. Und hier unten hast du zwei Möglichkeiten oder eigentlich drei Möglichkeiten zu reagieren. Eine typische Möglichkeit ist, ich ignoriere es. Ich tue einfach so, als würde es in Wahrheit weitergehen. Ich setze mein christliches Gesicht auf. Hey, wie geht's dir? Hey, mir geht's super. Alles läuft, alles ist gut und ach ja, Gott ist so gut und ich und mein Herr. Aber innerlich in dir hast du diese Spannung, dass du merkst, dein Glauben hebt nicht. Innerlich hast du diese Zweifel in dir, diese Glaubenszweifel. Warum heilt Gott nicht? Warum macht er das nicht? Diese ganzen Warum und wie lange noch Fragen des Habakuks trägst du in dir und du versuchst sie zu verdrängen. Und das ist die erste und wie ihr euch vielleicht vorstellen könnt, einer der schlechtesten Wege. Könnt ihr das lesen? Egal, ihr wisst, was da steht. Das ist einer der schlechtesten Wege. Ich verdränge meine negativen Gefühle. Vielleicht bist du auch in einem Umfeld, wo man das gar nicht zeigen darf. Vielleicht hast du das Gefühl, in meinem Hauskreis, ich darf gar nicht zeigen, dass es mir gerade nicht gut geht. Ich habe gerade Zweifel an meinem Glauben. Ich zweifle gerade an dem, was Gott in meinem Leben macht. Und ich verstehe es auch nicht, warum Gott es gerade zulässt. Vielleicht darfst du das gar nicht zeigen, weil wir ja alle so dieses schön aufgesetzte christliche Sonntagsgesicht rumtragen. Hey, dann würde ich sagen, hey, Verdrängung von Emotionen hat noch nie funktioniert. Das staut sich an und irgendwann bricht es aus dir raus. Eine zweite Sache, die habe ich auch schon erlebt. Ein Bekannter von uns hat sich bekehrt, ist an so eine Krise geraten, nämlich dass seine Mutter todkrank wurde. Und sein Entschluss war, okay, das mit Jesus, das taugt alles nicht, also zurück auf Start, ich gebe auf. Das mit dem Glauben, das bewährt sich nicht, das funktioniert nicht, ich lasse es sein. Und das ist auch ein typisches Ding, wenn wir Menschen nicht sagen, hey, auch im Glauben wird es mal dunkle Zeiten gehen. Auch mit Jesus zusammen wird es mal Zeiten geben, wo du vielleicht an Zweifel gerätst, wo du in Probleme und in Krisen reinkommst. Mit Jesus ist nicht alles von Segen zu Segen. Jesus verspricht nur, dass er dabei ist mit dir. Jesus' einziges Versprechen ist, ich bin da. Sein Versprechen ist nicht, dass es mal dunkle und negative Zeiten gibt. Dass es das nicht geben wird. Das wird es geben. Und ich glaube, wir müssen Menschen das erzählen, weil sonst verzweifeln sie in dem Moment, wenn sie an so einem Tiefpunkt ankommen und sagen, okay, ich gebe wieder auf. Das mit Jesus hat sie nicht bewährt. Es gibt noch eine dritte Möglichkeit. Und diese dritte Möglichkeit, die ist der, von der Habakuk redet. Und die dritte Möglichkeit ist, einfach hier bleiben. Und ich drücke das mal aus mit warten. In der Krise aushalten, in der Krise einfach mal warten, in der Krise gucken, ich bleibe nah an Gott dran, ich halte mein Herz an Gottes Herz dran und ich schaue mal, was dann passiert. Wir haben in den letzten Monaten über Exerzitien geredet, über Gewohnheiten, die ich in meinem Leben schaffe, mit der Bibel, mit dem Wort Gottes umzugehen, zu beten, in der Gemeinschaft zu bleiben, im Lobpreis zu bleiben. Und das sind die Momente, wo es sich bewährt, wenn ich solche Gewohnheiten in meinem Leben habe. Das sind diese Momente, wenn ich in Krisen stecke, da will ich am liebsten meine Bibel zuklappen, sie auf die Seite legen. Da habe ich überhaupt keine Lust mehr zu beten. Da habe ich auch keine Lust mehr, lauter so nette und erfolgreiche Christen um mich herum zu haben. Da würde ich mich am liebsten von allem wegdrücken. Da will ich auch nicht in Lobpreis gehen und dann noch Zeit vor seinem Thron haben. Und ich denke so, hey Gott, mit dir zweifle ich gerade. Ich lehne dich gerade ab. Du bist böse zu mir. Was soll denn das? Da gehe ich doch nicht in Lobpreis und sage, oh herrlicher Herr, du bist so gut. Ich will all das von mir wegschieben. Aber das sind diese Zeiten, wo ich vorher, wenn ich nicht in der Krise bin, hoffentlich vorgebaut habe und mir Gewohnheiten geschaffen habe in meinem Leben, die jetzt halten. Dass ich trotzdem mein Bibel aufschlag, trotzdem im Gebet bleib, trotzdem in Gemeinschaft bleib und nicht vereinsam mit meinem Zweifel und mit meinen Sorgen und meinen Themen und trotzdem in den Lobpreis gehe, auch wenn mein Herz sich gerade nicht danach anfühlt. Wir gucken uns mal an, wie es Habakuk geht mit all dieser Krise, die jetzt auf ihn zustürmt. Also Habakuk hat sich beklagt, warum und wie lange noch? Und jetzt kommt ab Vers 5 Gottes Antwort. Gott antwortet, seht auf die Völker und schaut hin, staunt und erstarrt, denn noch zu euren Lebzeiten werde ich ganz bestimmt handeln. Ihr werdet es nicht glauben, wenn man davon erzählt. Das klingt doch gut. Jetzt kommt Gott, der Rächer, der sich für mich einsetzt. Das Problem ist, es geht weiter mit Vers 6. Wir sehen drauf, was Gottes Antwort ist. Denn ich bringe die Babylonier in Stellung, ein unerbitterliches und schnelles Volk. Es wird in den äußersten Ecken der Erde vordringen. Dort wird es Wohnungen in Besitz nehmen, die ihm nicht gehören. Die Babylonier sind schrecklich und furchterregend. Sie bestimmen selbst, was recht ist. Ihre Pferde sind schneller als Leoparden. Sie sind angriffslustiger als Steppenwölfe. Ihre Reiter stürmen herbei und sie kommen aus der Ferne. Sie fliegen wie Adler, stürzen herbei, um zu fressen. Sie alle kommen, um Gewalt auszuüben. Entschlossen schauen ihre Gesichter nach vorne und sie sammeln Gefangene wie Sand. Sie verspotten Könige, Herrscher, sind ein Scherz für sie. Über jede Festung machen sie sich lustig, schütten Erde auf und nehmen sie ein. Dann brausen sie davon wie der Wind, ziehen vorüber und jagen weiter. Sie machen ihre Kraft zu ihrem Gott. Was passiert? Wir sind hier. Und was Gott dem Habakuk verheißt ist, es geht hier runter. Frohe Nachricht. Glückwunsch. Es geht dir schon schlecht. Du hast Fragen. Du wunderst dich, warum Gott nicht eingreift. Und was Gott sagt ist, ach, ich hab da noch was für dich. Es wird schlimmer. Es wird noch was Schlimmeres kommen. Und Gott beschreibt, dass diese Babylonier sein Werkzeug sein werden, dass sie das ganze Volk Israel verschleppen werden, dass da eine Weltmacht kommt, die sogar die Ägypter schlagen wird und geschlagen hat. Und manchmal geht es mir ähnlich. Ich beklage mich manchmal bei Gott und sage, hey, siehst du nicht, dass ich eh schon am Boden liege? Dass es mir eh schon nicht gut geht? Und jetzt kommt noch das? Was soll denn das? Gott hat eine ganz andere Perspektive auf unser Leben. Gott hat eine andere Perspektive auf das, wie wir mit Krisen umgehen können und was in Krisen passieren kann. Und wir verstehen es manchmal nicht mit unserem Gerechtigkeitsempfinden. Wir verstehen es nicht mit dem, was wir denken, was gerecht und was richtig wäre. Nach dem Motto, ich habe doch schon 3 Stunden gelitten, Gott. Was soll denn das jetzt, in der 4. Stunde nochmal so ein Ding zu bringen? Ich habe es doch schon verstanden, dass du mich demütig halten willst. Was passiert denn jetzt? Warum kommt jetzt noch das? Und ich merke immer wieder, wenn ich mir angucke, wie Gott Krisen sieht in unserem Leben, dass er eine andere Sicht darauf hat. Ich möchte mit euch durch ein paar Bibelverse auch aus dem Neuen Testament gehen. In Jakobus 1, Vers 2 bis 3 steht, meine Brüder und Schwestern, betrachtet es als Grund zur Freude, wenn ihr vielfältig auf die Probe gestellt werdet. Denn ihr wisst, wenn euer Glaube geprüft wird, bewirkt das Standhaftigkeit. Ich soll mich jetzt auch noch drüber freuen? Ich soll mich jetzt noch drüber freuen, dass Gott mich auf die Probe stellt? Wisst ihr, ich bin Lehrer gewesen, 10 Jahre lang. Und ich weiß nicht, ob ihr solche Kinder kennt, denen alles in den Hintern geblasen wurde, denen jeder Wunsch von den Lippen abgelesen wurde, die immer und überall das bekommen haben, was sie wollen. Ich habe solche Kinder erlebt. Und glaubt mir, es ist kein Spaß, solche Kinder zu haben. Das ist nicht schön. Und manchmal wünschen wir uns aber, dass wir solche Kinder wären. Wir wären gerne solche Kinder von Gott, denen jeder Wunsch erfüllt wird, den Gott jeden Wunsch von den Lippen abliest und wo Gott immer sagt, ach, ich mache so einen Schutzschirm um dich und nichts Böses darf dich treffen und ich pass auf, dass dein Fuß nicht irgendwo anstößt und ich bin wie so eine Helikoptermutter, die immer über dir fliegt und alles aufpasst. Manchmal wünschen wir uns, dass wir als Christen solche Kinder von Gott wären. Aber hey, solche Kinder sind richtig anstrengend. Das sind richtig ekelige Charaktere später mal. Das sind Kinder, die haben es nie gelernt, mit Härten umzugehen. Die haben es nie gelernt, Empathie mit anderen zu empfinden, denen es mal schlechter geht. Das sind immer die, die denken, ihnen steht es alles zu. Und ich glaube, dass das manchmal Gottes Sicht auf uns ist. Dass das manchmal Gottes Sicht auf unser Leben ist und dass wir immer wieder mal lernen dürfen, ja, es tut mir gut, durch Krisen zu gehen. Es tut mir gut, dass es auch Härten in meinem Leben gibt. Dass Gott nicht mich vor allem bewahrt und beschützt, sondern dass ich spüre, dass Gott mit mir auch durch solche Proben geht, meines Glaubens. Römer 8, Vers 28 ist übrigens so eine Stelle, die oft auf so Kühlschrankmagneten steht. Denen, die Gott lieben, dient alles zum Guten. Ja, das ist so ein Spruch, wenn es jemand richtig schlecht geht, dann haust du ihm dem um die Ohren, das hilft immer. Oder auch nicht. Aber was wir ein bisschen uns angucken müssen, dieser Vers geht weiter. Was heißt es denn, dass uns Dinge zum Guten dienen werden? Denn die hat er schon im Voraus auserwählt, also diese Menschen. Im Voraus hat er sie dazu bestimmt, nach dem Bild seines Sohnes neu gestaltet zu werden. Was wird uns zum Besten dienen, wenn Gott einen Gestaltungsprozess in uns anfängt? In einen Prozess, wo er uns schleifen darf, wo er unsere Ecken und Kanten bearbeiten darf. Ein Prozess, wo wir Jesus ähnlicher werden, seinem Wesen, seinem Charakter, seiner Demut, seiner Liebesfähigkeit, seiner Barmherzigkeit ähnlicher werden. Und hey, ich weiß, diese Prozesse sind nicht bloß Streicheln. An manchen Dingen muss Gott richtig die Pfeile ansetzen und richtig dran arbeiten, damit die Ecken und Kanten an mir weggehen. Und ich glaube, dass wir das manchmal ein bisschen überlesen, wenn wir sagen, hey, uns wird alles zum Besten dienen. Uns wird es zum Besten dienen, weil unser Charakter Jesus ähnlicher wird. Diese Situationen, diese Krisen werden uns gut tun. Aber es heißt nicht, dass uns nie was Schlechtes passieren wird. Das steht in diesem Vers gar nicht drin. Das lesen wir bloß so gern raus. Dass uns alles zum Besten dient, heißt ja, uns wird nur Gutes passieren in unserem Leben. Steht da leider nicht. Gott nutzt Krisen, damit wir ihm ähnlicher werden. Er nutzt schmerzhafte Prozesse, damit wir in sein Bild verwandelt werden. Und das tut uns gut. Und das dürfen wir umarmen. Und darüber dürfen wir Freude empfinden, wenn Gott es zulässt in unserem Leben. Hiob ist ja das Paradebeispiel für Leid. Und wenn ihr denkt, Gott lässt kein Leid in meinem Leben zu, dann lest mal Hiob. Das heilt uns von allen Gedanken, dass es nur von Segen zu Segen geht in unserem Leben. Und dieser Hiob, ganz am Ende, das ist der letzte Part, wo er nochmal zu Gott spricht, sagt er folgende zwei Verse, die mich immer wieder berühren. Da sagt er, ja, bis dahin kannte ich dich nur vom Hören sagen. Und das sagt ein tiefgläubiger Mensch. Doch jetzt hat mein Auge dich wirklich gesehen. Darum bereue ich meine Worte und finde Trost, so wie ich hier im Staub und Asche sitze. Ich wünsche mir diese Momente, wo ich Gott nicht nur vom Hören sagen kenne, wo ich nicht nur aus einer Predigt was mitnehme, sondern, ah ja, mal gucken, das könnte mir eine Ermutigung sein für meine Woche, sondern wo Gott in Krisen mit mir unterwegs ist. Und in der Krise darf ich Gott noch mal ganz viel persönlicher kennenlernen. Da merke ich, dass er wirklich hält, dass diese Beziehung Kraft hat, dass es mich auch im Leid hält. In meinen Zweifeln hält Gott mich aus, in meinem Klagen hält Gott mich aus. Und wenn ich zu ihm komme und ihm nur noch frage, Gott, warum und wie lang noch? Das hält Gott aus. Und ich kann in dieser Phase Gott von einer ganz neuen Seite erleben. In der Krankheit, in dem Leid. Und kann mit Gott zusammen irgendwann an den Punkt kommen, zu sagen, ja, ich kenne dich jetzt nicht nur vom Hören sagen, sondern du bist mit mir durch Leid gegangen. Ich weiß jetzt, du bist belastbar. Du bist gut. Du bist barmherzig. Du trägst mich durch. Auch wenn ich gerade nicht das empfinden kann. Ich wünsche mir, dass bei mir immer mehr theoretisches Wissen und Hören sagen hin zu Sachen kommt, wo ich sage, ja, ich habe ihn von Auge zu Auge gesehen. Das ist mein Wunsch und da lade ich uns ein, dass wir immer wieder auch durch diese Krisenzeiten gehen und das dann auch spüren, wie Gott trägt in diesen Zeiten. Der letzte Stelle, Offenbarung 2, die Verse 4 bis 5, da redet Gott mit verschiedenen Gemeinden und der einen Gemeinde wirft er vor, ich habe dir vorzuwerfen, dass du deine anfängliche Liebe aufgegeben hast. Denk daran, aus welcher Höhe du gefallen bist und ändere dich und handle wieder so wie am Anfang. Wenn du dich nicht änderst, werde ich gegen dich vorgehen und deinen Leuchter von seinem Platz stoßen. Wir haben gerade darüber gesprochen, wie diese Anfangsphase war. In dieser Anfangsphase hast du vielleicht Gemeinschaft gesucht ohne Ende. In dieser Anfangsphase hast du Wort Gottes ja fast gefressen, in dich reingezogen. In der Anfangsphase hast du jede Veranstaltung in der Gemeinde mitgenommen, jeden Lobpreisabend, jede Gebetsveranstaltung immer mitgenommen und reingezogen. Was sagt uns Gott, wenn wir hier sind? Hey, geh zurück auf diesen Anfangspunkt. Verhalte dich wieder so wie in dieser ersten Verliebtheitsphase. Gewöhn dir Dinge an, dir wieder die Nähe Gottes zu suchen, auch wenn du es gerade nicht spürst. Auch wenn du diese erste Liebe gerade nicht in deinem Herzen hast. Aber gewöhn dir diese Sachen wieder an. Geh nicht in dieses Verdrängen rein, geh nicht in das Aufgeben rein, sondern geh in ein ganz aktives Warten rein. Das aktiv Gottes Nähe sucht, aktiv Gewohnheiten in seinem Leben schafft, die dazu führt, dass ich wieder vor Gott komme. Ich habe das überschrieben mit einem Aberglaube. Und das ist ein kleines Wortspiel. Psalm 23 sagt uns, und ob ich schon wandere im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück. Dieses und ob, ich habe es mal in unser Neudeutsch übersetzt, aber trotzdem. Auch wenn ich gerade im finsteren Tal bin, auch wenn ich gerade in der Krise bin, auch wenn es mir gerade nicht gut geht, ich fange so ein Aberglaube an. Aber trotzdem bleibe ich an Gott dran. Aber trotzdem glaube ich, dass Liebe und Gerechtigkeit Gott ist, dass es seine Wesenszüge sind. Aber trotzdem bleibe ich im Gebet. Aber trotzdem will ich weiterhin Gott vertrauen. Aber trotzdem will ich weiterhin in Gemeinschaft bleiben. Dieses aber trotzdem ist eine Reaktion, die ein bisschen Kraft braucht und die ein bisschen Reflexion braucht in Krisen, in denen wir sind. Und ich weiß nicht, wo du jetzt gerade in deinem Leben stehst, ob du gerade in so einer Aufwärtsphase bist mit Gott und das Leben ist schön, dann will ich dir sagen, gewöhn dir jetzt Sachen an, die dir helfen, wenn die Krise kommt, weil sie wird unweigerlich kommen. Und wenn du in so einer Krisenphase bist, dann reflektier dich doch mal, wie habe ich reagiert in dieser Krise jetzt? Verdränge ich's? Tue ich so, als wäre da nichts? Drücke ich meinen Zweifel weg, weil ich Angst habe, diese Zweifel könnten irgendwas Böses sein? Oder habe ich schon aufgegeben? Fake ich nur noch mein schönes Christsein, dass es nur noch nach oben geht? Und tue ich nur so, als wäre es immer noch von Segen zu Segen? Und innerlich habe ich schon Zerbruch und Leid und Dinge in mir, die ich aber gar nicht ausdrücken kann, weil ich denke, ich kann es nicht zeigen bei meinen Mitchristen. Ich möchte dir Mut machen, dass du an diesen Punkten von Aufgeben und Zweifeln, dass du die Gott bringst, dass du die ihm hinlegst und sagst, Gott, auch wenn du es zulässt, dass Krisen in meinem Leben sind, ich möchte mit dir zusammen in dieser Krise warten. Und es kann sein, diese Krise löst sich morgen auf. Es kann sein, diese Krise löst sich bis zum Ende deines Lebens nicht auf. Die Frage ist aber, bleibst du an Gott dran? Bleibst du nah zu ihm in dem Leid? Bleibst du in Gemeinschaft mit anderen Christen? Bleibst du im Gebet? Bleibst du im Lobpreis? Bleibst du im Bibellesen? Ich möchte dir Mut machen, dass du darüber nachdenkst jetzt im nächsten Lobpreislied. Und dass du das Gott auch nochmal ganz deutlich bringst. Dass du da, wo du Zweifel gegen ihn hast, wo du auch Vorwürfe gegen ihn hast, dass du die ausdrückst. Du musst Gott nicht bloß dann begegnen, wenn du der Vorzeigechrist bist, sondern gerade in dem Leid und in der Krise, da brauchst du die Nähe Gottes. Und Gott hält es aus, dass du Vorwürfe und Zweifel vor ihm an den Kopf wirfst. Die Psalmen sind voll davon, von Menschen, die das im Gottesdienst gesungen haben und gesagt haben, Gott, ich weiß nicht, warum du so bist, wie du bist. Gott hält es aus. Wir als Gemeinschaft halten das aus, dass du das ausdrückst. Du findest hier Menschen, die dich begleiten und die das nicht verdrängen, dass du in der Krise bist, sondern die dir helfen, dran zu bleiben an Gott, die dir helfen, in Beziehung zu bleiben mit ihm und die dir helfen in dieser Wartephase. Ich möchte euch einladen, dass ihr mit mir aufsteht und möchte noch mit uns beten. Jesus, ich danke dir, dass wir vor dir echt sein dürfen, dass wir bei dir nichts faken müssen, dass wir nicht irgendwie so tun müssen, als wäre es alles gut und alles super. Und Herr, ich bete drum, egal in welcher Phase unseres Glaubens wir gerade mit dir sind, dass wir deine Nähe jetzt suchen und dass wir trauen, vor dir ehrlich zu sein, dass wir uns trauen, unsere Emotionen, unsere Gefühle dir auszudrücken, unsere Zweifel, unsere Vorwürfe dir zu bringen. Und Herr, wir danken dir dafür, dass viele von uns das schon erlebt haben, dass du in Krisen unser Halt bist, unser Fels bist, unser Licht bist. Da, wo alles dunkel ist, du bist Licht in unserem Leben, Herr. Und Herr, wir dürfen uns an dir festhalten, egal ob du uns sofort aus der Krise rausführst oder ob es lang dauert. Ich danke dir dafür, dass wir ja da ein Vertrauen zu dir aufbauen können und spüren, dass mit dir warten in der Krise keine Bestrafung ist, sondern dass es was ist, was uns dich und deinen Charakter immer mehr zeigt. Herr, ich bete, dass wir Christen sind wie Hiob, die nachher sagen können, wir kennen dich jetzt nicht nur vom Hörensagen, sondern unsere Augen haben dich gesehen. Ich möchte beten, dass wir das erleben, dass wir dich sehen dürfen in Krisen, dass wir dich sehen dürfen in den Härten unseres Lebens, aber auch in den schönen Phasen, dass wir deine Gegenwart und deine Nähe genießen können. Und Jesus, so bete ich, dass wir jetzt in den nächsten Liedern mit dir in ein Gespräch kommen können, dass dein Heiliger Geist uns auch Dinge aufzeigt, wo wir vielleicht Zweifel und Themen verdrängt haben und rausgedrückt haben aus unserem Leben, weil wir Angst davor hatten. Herr, ich bitte dich, dass du uns aufzeigst, wo wir aufgegeben haben in unserem Leben, wo wir an Dinge nicht mehr glauben, wo wir ja keinen Mut mehr haben zu glauben, dass du überhaupt noch eingreifst und überhaupt noch da bist. Herr, ich bete, dass du diese Punkte uns aufzeigst und dass wir da wieder zurück zu dir kommen können, in deine Nähe, in deine Gegenwart. In deinem Namen. Amen.